Ernst Ludwig Petrowski in einem Ihrer bei Freund und Feind geliebten und gefürchteten, je nachdem, Referate und Traktate, hatten Sie mal in einem Einschub, in einem gedanklichen Einschub gemeint, deutscher Jazz sei ein Paradoxon. Erinnern Sie sich daran? Sehen Sie das immer noch so? Es würde uns jetzt eine Menge Zeit sparen.
Prinzipiell, ja, ich erinnere mich, Art 1 und Art 2, ich stehe eigentlich immer noch dazu, obwohl jetzt kein leibhaftiges Beispiel in der Nähe gerade gewirkt haben könnte, sollte, hat.
Gut und Endres, charmant wie wir sind, gehen wir davon aus, dass auch Sie den 50er Jahre Jazz eher so vom Hören von der Schallplatte her kennen und sicherlich drüber gelesen haben. Wolfgang Knauer, ich weiß, der ist auch noch ziemlich jung, vom Darmstädter Jazz-Institut, meinte so 1954 eine Art Break festmachen zu können. Da hätte sich zum ersten Mal der deutsche Jazz angefangen, ein bisschen von dem amerikanischen zu emanzipieren. Er nannte namentlich Jutta Hipp. War das davor tatsächlich nur Abklatsch? Und was war das für eine erste Unabhängigkeit, die da entstanden sein könnte?
Man könnte da ein Markenzeichen setzen bei dieser Generation. Aber ich glaube schon in den Tanzorchestern früher, da wurde auch ordentlich gejazzt, schon in den 20er Jahren in Deutschland. Also man kann nicht sagen, es gibt den sogenannten deutschen Jazz, der sich sehr unterscheidet. Wir haben Beispiele gehört, Joachim Kühn und Sissel Taylor. Wer von unseren Hörern könnte mit Bestimmtheit sagen, das eine ist deutsch und das andere ist amerikanisch?
Richtig. Das ist richtig. Da ganz egal, wo jemand geboren ist, wenn du Musik spielst und es ist nun mal Jazz, es hat sich so insofern emanzipiert, dass eben auch ein Europäer in der Lage ist, mit Amerikanern zusammen zu spielen.
Klar, aber in diesen frühen 50er Jahren oder in den späten 40er Jahren, da war es doch so, dass es erstmal hier in der DDR, hätte man gesagt, Nachholbedarf oder sowas gab. Da war ja die Musik, Jazzmusik überhaupt nicht bekannt, sie war ja lange Zeit verfemt. Ja,
richtig, es wurde sogar kopiert natürlich und es hat auch seine Berechtigung gehabt. Es gab ja keiner, der Beruf Jazzmusiker, den gab es ja gar nicht in der DDR zum Beispiel damals. Nicht nur kaum, den gab es nicht. Und es gab nur Tanzmusiker, die nebenbei ein bisschen Jazz spielen durften. Und das war nicht so einfach.
Ja, es heißt ja, um mal in der Geschichte zu bleiben, es habe auch in der DDR unmittelbar nach Kriegsende so etwas wie ein gewisses Laissez-faire gegeben hinsichtlich des Jazz und seiner Musiker und der Leute, die ihn hörten. Es war offenbar nur eine kurze Periode, die spätestens in den 50er Jahren vom kulturpolitischen Bannstrahl beendet wurde. Herr Noglik, wie konkret lassen sich überhaupt einzelne Stationen oder Epochen in der Entwicklung des Jazz in der DDR zu dieser frühen Zeit festmachen? Gibt es da Stationen, Punkte?
Ich glaube, man muss da zwei Ebenen unterscheiden. Zum einen die musikalische, die stilistische und zum anderen die kulturpolitische. Was die Abnabelung des deutschen oder europäischen Jazz von den amerikanischen Vorbildern anbelangt, so ist das ganz bestimmt sehr schwierig, das an einem bestimmten Jahr oder an einer bestimmten Phase von Jahren festmachen zu wollen. Das sind Langzeitprozesse. Da wird vieles akkumuliert und dann irgendwann erreicht es eine neue Qualität. Also europäischer Jazz beginnt ja mit Django Reinhardt und davor. Ja? Aber wenn wir uns ansehen in den 50er Jahren, dann Albert Mangelsdorf, dann wächst langsam etwas, wo man sieht, da entstehen spezifische Züge, die es so in Amerika zuvor noch nicht gegeben hat. Also Bereich. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, wie stellt sich das Ganze dar unter dem Blickpunkt kulturpolitischer Prozesse. Und da kann man sehr wohl klare Einschnitte festmachen. Also die Phase 45 bis 1949 war wirklich eine Zeit in der damaligen sowjetischen Besatzungszone von hoher Liberalität, was den Jazz anbelangt, weil die Sowjets zunächst mal den Jazz gefördert haben. In Berlin beispielsweise durch die Plattenfirma Amiga, die von den Sowjets installiert wurde und die ersten deutsch-amerikanischen Sessions fanden in der Nachkriegsphase in Ostberlin statt.
Was heute schwer vorstellbar ist, also so im Rückblick. Haben Sie eine Vorstellung, warum die sowjetische Militäradministration so etwas zugelassen hat? Lacht da irgendein Konzept dahinter auch?
Ich nehme an, das war für einen Teil der intellektuellen sowjetischen Kulturoffiziere selbst so ein Gefühl der Befreiung. Wir müssen uns das vorstellen. Bei den Siegesfeiern auf dem Roten Platz wurde Chattanooga Choo Choo von Glenn Miller gespielt, und zwar von einer Militärkapelle unter der Leitung von Leonid Utyosov. Also das sagt einiges aus. Aber dann setzte sich mehr und mehr diese strikte, diese an Zhdanov orientierte Kulturpolitik durch, und mit Anfang der 50er Jahre in der DDR dann mit dem zweiten Parteitag und mit der Kulturkonferenz von 1952, dann war Schluss. Da wurden alle jazzrelevanten Titel aus dem Rundfunkprogramm gestrichen. Es gab zwar keine generellen Verbote, was Jazz anbelangt, aber Jazz zählte sozusagen zur Musik des Klassenfeindes.
Aber es gab jede Menge harter Worte, auch in DDR-Lexika findet man solche Sätze wie: Jazz ist ein Giftgasangriff auf das proletarische Bewusstsein, oder Jazzer, egal welcher Hautfarbe, die Bebop oder Cool Jazz spielen, das sind Snobs, das sind Volksschädlinge und ihr Publikum eigentlich dann gleich mit dazu. Ich meine, solche Diktionen, die kennt man ja eigentlich aus der Nazi-Zeit. So sind die Nazis mit Jazz umgegangen, Herr Petrowski. Herr Kühn, war das für Sie von Bedeutung? Hat Sie das betroffen und berührt?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich an einen Moment noch sehr gut erinnern. Wir spielten damals Jazz in so einer Art Clubhaus. Ich weiß nicht mehr in Leipzig genau, wo es war. Aber andere Leute wissen das noch. Und wir spielten da unseren Jazz einmal in der Woche. Damals spielte ich noch Trompete in der Dixieland Band. Ich war noch sehr jung, 11, 12. Und da kann ich mich nur erinnern, wo diese, naja, wir nannten sie damals Bonzen. Da kamen die Bonzen, kamen rein. Ich interessiere mich noch an die sogar sehr primitiven Gesichter. Und die wollten wirklich mit uns anfangen, über Jazz zu diskutieren, wie, was das für amerikanische imperialistische Musik ist und wie volksschädigend und wie schädigend ist. Wir konnten denen nicht klar machen, dass es eben was von den schwarzen Amerikas kommt, die selbst aufs gelitten haben, die eigentlich in einem Boot sitzen sollten. Und das haben die gar nicht begriffen, das ging gar nicht so weit. Es blieb uns nichts weiter übrig. Wir sind auf die Bühne gegangen und haben die rausgeblasen. Wir haben einfach laut gespielt. Dixieland damals, und bis sie einfach nicht mehr. Wir konnten mit denen, es war einfach nicht zu reden. Uns wurden wirklich Knüppel in den Weg gelegt, um mit dieser Musik spielen zu dürfen oder zu können.
Naja, wir waren ja auf dem Weg zum Profitum, und da baut sich sowas dann ja so als richtig möglicherweise existenzvernichtende Hürde auf. Hans-Ludwig Petrowski, haben Sie das irgendwie erfahren in der Zeit?
Durchaus. Es gab ja immer diese rigiden Erlasse, die fingen dann schon an, das Repertoire betreffend Eingrenzungen vorzunehmen. Es gab da ein Gesetz 40-60, also es mussten 60% DDR-Kompositionen sein und 40% erlaubten Westmaterials, wobei das Letztere auch noch genehmigt werden musste. Es gab auch sozusagen innerhalb dieser 40% auch noch eine Einschränkung, die besagte mit den geheimnisvollen Buchstaben VE, verbotene Einfuhr. Wenn eine Band erwischt wurde, und es gab sogar den Tatbestand, dass in den rockigen Saloppen, und auch wenn man die Kollegen heute gar nicht mehr so richtig darüber hin Ding festmachen will, gegenseitige Betriebsspionage. Es gab ganz raffinierte Bandlieder, die schickten ihre Refrainsänger mit einem kleinen Block und Zettel und Stift in den benachbarten sozusagen Tanzpool, damit dieser unschuldig aussehende Refrainsänger dort eine Liste anfertigte mit den verbotenen Einfuhren, die dort zelebriert wurden. Das nur als am Rande. Aber was man jetzt natürlich ein bisschen schadenfroh feststellen kann, auch diese der ostdeutschen Kreativität natürlich ungeheure Aufgaben zumutende Direktive hat nicht so sehr viel Welthits made in DDR gebracht oder GDR.
Eine ähnlich verheerende Wirkung wie dem Jazz wurde ja ein paar Jahre später auch der Rockmusik zugesprochen. Und nun könnte man, wenn man auf den Lauf der Zeiten seither blickt, sagen, Vielleicht hatten die Warner und Mahner von kulturpolitischer DDR-Seite von ihrer Position aus durchaus recht. Ich weiß, viele Musiker sagten damals, lasst uns doch hier unseren Jazz und lasst uns unsere Beatmusik oder was es immer war spielen. Das ist doch alles hier gar nicht so, wir wollen unsere Musik machen. Aber hatten die Warner und Mahner der DDR-Kulturpolitik nicht vielleicht von ihrer Seite aus doch recht? Denn den Jazz gibt es noch, die DDR nicht mehr.
Es hatte natürlich wirtschaftspolitisch-ökonomische Hintergründe. Die DDR musste die Lizenzen dieser betreffenden Titel in harter Währung zahlen. Und in Bezug auf harte Währung war die DDR natürlich ganz weich.
Ja, haben solche, würde ich mal denken, philosophischen Aspekte eine Rolle gespielt, dass eine Musik, die nach Freiheit drängt, wie der Jazz, wie wohl kaum eine andere, notwendigerweise in die Bandagen geraten muss mit einem System, in dem die Rolle des Individuums nur eine untergeordnete spielt. Herr Noglik,
lässt sich das? Ich denke schon, also schon der Begriff von, oder die Vorstellung von Improvisation ist etwas, das in ein System, das in sehr strikten ideologischen Kategorien
und von Kontrollzwängen behaftet, ne?
Eigentlich schwer unterzubringen, ja. Etwas, was sich der Kontrolle, was sich dem Dirigismus im weitesten Sinne entzieht, also mental auf der Ebene von Stimmung, auf der Ebene von Befindlichkeit, stand Jazz bestimmt immer gegen das System. Das war ja genau das, was die Funktionäre auch so gestört hat und was sie nicht dingfest machen konnten, weil sie haben den Jazz einfach nicht verstanden. Sie kamen da nicht ran. Andererseits war der Vorteil der Jazzmusiker der, dass Jazz sich eben nicht verbal festmachen ließ, dass er sich nicht interpretieren ließ wie selbst noch simple Werke bildender Kunst.
Ja, ich entsinne mich, das ist jetzt schon ein zeitlicher Sprung, aber ich entsinne mich an spätere Jahre der DDR, wo in Berlin unter Rock- und Popmusikern immer so der Spruch umging, na, den Jazzern können Sie ja nicht an Karren fahren, die machen ja keine Texte. Wobei die Formensprache des Jazz natürlich eine viel, viel widerborstigere war, als jeder noch so aufmüffig gemeinte Text, glaube ich. Sind Sie mit solchen Argumenten auch konfrontiert worden,
Herr Petrowski? Ja und nein, also konfrontiert mit Situationen, in denen ich gefragt wurde, also jetzt mal konkret, in einem kleinen clubartigen Gebilde, für die Jugend natürlich, der DDR, zwei als Genossen auszumachende Individuen fragten mich, was denn diese Art von improvisierter Musik war es damals, was denn diese Art von Musik mit der Friedenspolitik des sozialistischen Staates DDR zu tun hatte. Meine Antwort war, natürlich sehr hintergründig, aber auch schlagfertig, als ich jemals war. Sagen Sie Ihrem sozusagen diensthabenden Kommandeur, dass ich nicht gewillt bin, mich mit Muschkoten der Stasi zu unterhalten, wenn schon dann mit zwei Vertretern aus der Offiziersriege. Daraufhin hatten die beiden Typen unglaublich Mühe, den Ausgang zu erreichen, sie sollten richtig verprügelt werden. Und das war eigentlich auch mein heimlicher Wunsch. Ohne dass ich meine eigenen Fäuste, die sowieso nicht zum Prügeln gedacht sind, benutzen musste.
Bleiben wir ein bisschen bei der Geschichte und auch bei Geschichten gerne, aber wechseln wir mal ganz einfach die Seiten. Weitere Punkte, wo sich in der damaligen Bundesrepublik der Jazz anfing zu emanzipieren. Dieses Wort kam so um 1963 auf von der amerikanischen Musik. Weitere Punkte waren eben, wie gesagt, das Jahr in etwa um 1963, dann so 1967, beides Einschnitte, historische Einschnitte, die ja auch politische waren. Es gab eine Bürgerbewegung auch im Westen, es gab eine Friedensbewegung, es gab dann 67, 68 die ersten Studentenproteste, die ersten richtig massiven Studentenproteste. Dem Jazz sagt man ja immer nach, er hätte mit solchen Phänomenen eigentlich nichts zu tun und nichts am Hut. Stimmt das so, Frau Endres, Herr Noglik?
Würde ich gleich widersprechen wollen. Also Jazz war eigentlich immer ein seismografischer Gradmesser für gesellschaftliche Befindlichkeit. Er kommt ja aus dem Humus, aus der afroamerikanischen Kultur, die im weitesten Sinne immer auch gesellschaftliche Verhältnisse reflektiert hat. Er war sicherlich immer ein vielschichtiges Phänomen, Entertainment gewiss, aber zum anderen auch Aufbegehren gegen den Status quo. Also insofern so verwunderlich nicht.
Ja, bei 67 kam dann die deutsche Version des Free Jazz so richtig zum Durchbruch. Das war ja schon eine eigene Facette. Frau Endres, hatte das was mit der Aufbruchsstimmung in der Jugend zu tun?
In jener Zeit war ein großes Unbehagen unter der Jugend. Wir gehören ja alle so ungefähr zur selben Generation. Wir wissen, dass wir als 20-, 25-Jährige alle irgendwelchen neue Wege suchten. Wir waren mit nichts mehr zufrieden. Jetzt analog der Musik, weder mit dem vorgegebenen Lebensrhythmus, noch mit unserer Gesellschaft, der Harmonie, noch mit dem, was wir auszusagen hatten. Man hat in allen Bereichen des Lebens neue Möglichkeiten gesucht, Grenzen gesprengt, Dinge liquidiert. Und das hat sich in der Musik ganz stark gespiegelt.
Das internationale oder sagen wir das öffentliche, doch das internationale Spotlight auf den Jazz in der DDR fiel ja erst ein paar Jahre später, was den Blick von außen anbetrifft, den Blick von oben oder den Blick von der Seite. Herr Petrowski, ich nehme aber an, dass Sie natürlich den Blick nach dem oder zu dem, was im Westen Deutschlands passierte, immer hatten. Wie haben Sie das wahrgenommen, was da passiert mit Leuten wie Schlippenbach, Mangelsdorf oder auch Rotzmann später?
Also wir waren nie ohne Verbindung. Aber das direkt, wenn man so will, körperliche Wahrnehmung passierte dadurch, dass die genannten, also im Grunde genommen Schlippenbach, okay, als Berliner, aber es waren auch ein paar weiter Angereiste aus Wuppertal, Peter Kowal, Peter Pressmann und. Und die haben mit uns in Ostberlin auch den Grenzübertritt vom Westen nach dem Osten nicht scheuend musiziert. Und da hat sich dann schon eine Art von, ja, es waren Gemeinsamkeiten, die es da gab, aufgrund von wie auch immer gearteten Kommunikationen, die waren schwierig. Wir hatten natürlich immer die nächtlichen Stunden der, also ich spreche jetzt noch von einer Zeit Ende 60er Jahren, wo man dann nur das Thema Amerikas festgemacht an der Person Willis Canavas hören konnte. Später ging es schon besser, aber es war immer noch da. Und das war pikanterweise auch ein interessanter Ort, nämlich die große Melodie, eine Art Nachtbar in der Backstage-Situation des Friesland-Palastes, des berühmten Leuchtenden. Und da fanden dann immer, da hatten die Kellner frei, die Musiker frei und da traf sich alles, was an Montagen so frei hatte. Und das artete dann zu mehr oder weniger, ich will es nicht Orgien nennen, aber doch sehr orgiastische, musikalische natürlich, Festivitäten der freien Improvisation.
Wie muss man sich das vorstellen? Die Kollegen, die aus dem Westen angereist sind, hatten ihre Instrumente dabei. Ich meine jetzt nicht ein Klavier, selbstverständlich, aber sag mal, die Saxophonisten brachten ihre Sachen mit. Oder ich versuche mir das jetzt nur praktisch vorzustellen.
Sie hatten immer schöne Geschichten zu erzählen, die sie an der Grenze erlebt hatten, weil das für die Grenze auch nicht alltäglich war, dass jemand mit einem Saxophon unbedingt durch die Mauer in Richtung Osten wollte. Die kannten das immer nur in der anderen Richtung.
Ja.
Aber sie haben es dann doch irgendwie eingesehen, dass Musiker eben ein bisschen anders ticken als die normalen sozusagen sogenannten Bürger. Und dann haben sie die durchgelassen. Denn, aber jeder, der dort ankommt, hatte auch immer tolle Geschichten zu erzählen, was gerade diesen Grenzübertritt betrifft. Ne?
Man sagte, der Jazz in der DDR hat eine ganz eigene Sprache entwickelt. Frau Endres, wie wurde das denn bei uns im Westen so erfunden? Ich habe mich damals darum wirklich nicht gekümmert, sondern eher
so
um die Stones.
Sehr viel Information hatte man eigentlich im Westen nie. Es gab ja ganz wenige Tonträger. Es konnte ja auch so gut wie niemand rüberkommen. Also lange Jahre war man sehr wenig informiert im Westen, was sich im Osten Deutschlands tut.
Ich möchte ja doch nochmal zurück in diese Grauzone zwischen Politik und Psychologie, die ja vielleicht gerade in den 60er Jahren da eine ganze Menge ausgemacht hat oder in der sich da eine ganze Menge entwickelt hat. Herr Nuglik, wie haben Sie diese Interdependenzen beobachtet?
Deutliche Unterschiede, glaube ich, zwischen den 60er und den 70er Jahren. In den 60er Jahren, wenn ich über meine privaten ganz persönlichen Erlebnisse mit Jazz sprechen darf, war es das Aufbegehren von Joachim Kühn, das ich kurz noch mitbekommen habe. Es war die Phase 1964 bis 66, wo wirklich etwas Eigenständiges in der Musik passiert ist, etwas, was man so zuvor auch im Jazz der DDR gar nicht gekannt hat. Und dann davon abgesetzt gab es eigentlich eine größere Bewegung mit innovativer Musik erst in den 70er Jahren. Anfang der 70er Jahre mit der Gruppe Synopsis, zu der zählte Ernst Ludwig Petrowski, Konrad Bauer zählte dazu und Günter Sommer und Ulrich Gumpert. Die Gruppe gibt es immer noch unter dem Namen Zentralquartett. Mit dieser Gruppe setzte so etwas für eine Initialzündung ein und auf einmal brachen sich freie Spielformen des Jazz Bahn. Da passierte etwas Neues im Sinne einer Bewegung. Das, was ich zuvor erlebt habe mit Joachim Kühn, war ein genialer Vorstoß, der allerdings erst mal Jahre folgenlos blieb.
Ich meine, solche freien Formen, das bedeutet ja individuelles Musizieren, hochindividuelles Musizieren. Und damit hat sich ja die Kulturpolitik, die offizielle der DDR, zumindest ja besonders schwer getan. Mit welcher politischen Akrobatik ist man diesem Phänomen denn dann beigekommen? Denn irgendwann war es ja erlaubt und möglich.
Ja, mit den 70er Jahren lockerte sich die ganze Kulturpolitik auch. Das muss man schon so sehen. Da war Jazz längst nicht mehr auf dem Index. Da gab es ganz andere kulturpolitische Probleme. Und wichtig in dem Zusammenhang, die Szene hat sich ihre Kanäle selbst geschaffen. Das heißt, es fingen kleine Clubs bei Universitäten, bei Clubhäusern, bei Kulturhäusern, Interessengemeinschaften fingen an, sich zu organisieren und Jazzkonzerte zu veranstalten. Auf diese Weise ist eine Infrastruktur entstanden jenseits der hochoffiziellen staatlichen Kanäle. Das wiederum schaffte Auftrittsmöglichkeiten für Musiker und so ist allmählich eine ganz eigene Szene gewachsen.
Ich glaube aber auch, dass also nicht hoch genug zu veranschlagen ist, was Individuen dazu beigetragen haben. Ich denke da so an Namen wie Karl-Heinz Drechsel, besonders aber auch Rolf Reichelt, die als Rundfunkmitarbeiter sozusagen den Apparat oder den technischen Apparat und die Logistik des Rundfunks nutzten, um dieser Musik ein Podium zu verschaffen.
Das ist gewiss wichtig. Ebenso wichtig waren aber die Veranstalteraktivitäten. Wenn ich da eine besonders hervorheben sollte, wäre es die der Jazzwerkstatt Peitz. Da gab es wirklich europäische Treffen von Improvisatoren mit einem Publikumszuspruch von bis zu 1.000, 2.000 jugendlichen Zuhörern. Da passierten Konzerte, Open Airs mit Eventcharakter, wie sie eigentlich in das Bild der DDR so nicht gepasst haben. Der Rundfunk sicher eine begleitende Aktivität, aber immer im Zusammenhang zu sehen, auch mit Veranstalterinitiativen wie Jazz in der Kammer, damals von Martin Linzer und Dramaturgen des Deutschen Theaters initiiert.
Ja, aber wenn man so Amiga-Platten aus den späten 60er Jahren hört, die ja zum Teil hochwertige Rundfunkmitschnitte waren, dann muss man sagen, da wurde mit technisch höchst professionellen Instrumentarien gearbeitet, mit Instrumentarien, die die kleinen Jatzer im Westen oft in der Ausprägung gar nicht hatten.
Ernst Ludwig Petrowski, der Bert Noglik sagte gerade, dass Jazz dann in den 70er Jahren und fortan nicht mehr auf dem Index stand. Hat Ihrer Meinung nach die Kulturpolitik der DDR da resigniert oder waren die Genossen erleuchtet worden?
Das war wohl ein Nachgeben vor der Flut der immer populärer werdenden Jazzmusiker, die auch natürlich eine Menge Publikum an sich zogen, das gar nicht so fachmythologisch oder mental dem Jazz nahestand, sondern das einfach in dieser Atmosphäre gefangen war und es auch nicht genau wusste, worum es dahin geht, aber es war eine andere Luft, ein anderes Ambiente. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, wir haben eigentlich, das ist eine uralte Geschichte mit der freien improvisierten Musik, es gab eine Lücke, die zwischen Mitte der 60er Jahre, als Joachim die DDR verließ, da hatte er eigentlich schon nicht nur für sich und seine Band Signale gesetzt, sondern auch für eine Menge von Musikern in der DDR. Aber ja, es kann man das. Also müssen wir jetzt ein riesiges Ausholen in einer Geschichte einsetzen, um diese Antwort.
Versuchen Sie es.
Schwer zu sagen. Ich komme vielleicht nochmal drauf zurück.
Was mich in dem Zusammenhang interessieren würde bei Joachim Kühn, hast du gespürt, dass du den internationalen Anschluss brauchst, um weiterzukommen in der Musik und deshalb den Schritt gemacht hast?
Unbedingt, ja, unbedingt. Es war einfach eine Grenze erreicht, die nicht zu überspringen war. Es gab alle möglichen von Schwierigkeiten. Es gab damals, das war irgendwie mein Glück. Erstmal ging ich nach Prag, um Jazz spielen zu können, 1964. Aber als ich zurückkam, gab es den ersten Jazzclub der DDR in Potsdam im Rathaus. Wir kriegen da so ein Schulzimmer im Rathaus, um da jedes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag zu spielen. Das war unser bester Job. Das war schon enorm. Das war das erste Mal, dass dieser Begriff Jazzmusiker in der DDR überhaupt Gültigkeit. Man konnte plötzlich davon leben. Man spielt manchmal auch noch andere Jobs, so für 50 Mark, also Ostmark damals, ne, wo wir noch unsere Reise selbst bezahlen mussten und das Hotel. Und dann solche Jobs spielt man natürlich auch. Man hat wirklich von unten angefangen, einfach nur um diese Musik spielen zu können.
Wir werden Herrn Kühn gleich noch in einer sehr dichten Befragung hier gesondert hören und wir werden von ihm sicher eine ganze Menge über seinen individuellen Entwicklungslauf und über sein Leben erfahren. Vorher aber ein bisschen Musik von Tripol, Markus Horn Tasteninstrumente, Anne Lieberwert Bass und Andreas Schnittger Schlagzeug mit dem Stück Rauschebar 2. Komponiert hat es, glaube ich, der Matthias Horn. Was ist es? Ein Gemeinschaftsstück.